Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome.
Mit mir am Tisch sitzt die Gewinnerin des Deutschen Sachbuchpreises 2024. Sie ist Professorin für allgemeine Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der neueren Geschichte an der Universität Bielefeld. Und ich freue mich sehr, dass sie hier ist, Christina Moriner.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
Erstmal nachträglich herzlichen Glückwunsch für den Preis, den Sie bekommen haben. Sie haben ihn für Ihr Buch bekommen, 1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren. Das Buch ist schon, bevor es mit dem Preis ausgezeichnet wurde, in der Presse überaus positiv besprochen worden, wurde allgemein gewürdigt als wichtiger Impuls, um festgefahrene Debatten über Ost und West aufzubrechen. Und der Untertitel umreißt eigentlich schon gut, worum es geht in dem Buch. Es geht um Vorstellungen von Demokratie in der deutschen Bevölkerung in Ost und West. Und der Haupttitel, die 1000 Aufbrüche, fokussiert nochmal ganz besonders das Epochenjahr 1989-90, als so vieles möglich war und so vieles gestaltbar schien. Vom Inhalt abgesehen besteht eine Besonderheit des Buches in seiner Quellengrundlage. Sie haben auf sehr breiter Basis Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern in Ost und West an staatliche Stellen ausgewertet. Mich würde interessieren, was stand am Anfang des Buches? Eine Fragestellung, ein zufälliger Quellenfund oder ging das Hand in Hand?
Ja, es waren so zwei, drei Aspekte, die am Anfang des Buches standen, die zusammenkamen. Zum einen die in der Zeitgeschichte viel diskutierte Frage nach einer integrierten deutschen Nachkriegsgeschichte, einer nicht nur in Ost-West geteilten Demokratie- und Diktaturgeschichte, sondern einer verflochtenen Perspektive auf und dann auch Erzählungen von dieser Geschichte als gemeinsame deutsche Geschichte. Es stand in den Jahren 15, 16, 17 der Aufstieg des Rechtspopulismus, rechter Bürgerbewegungen, sogenannter Bürgerbewegungen in Ostdeutschland mit auf der Agenda, der Aufstieg der AfD und dann auch ihr Einzug in den Bundestag, insbesondere eben getrieben aus einer besonderen sozusagen ja, Unterstützung und Mobilisierung in Ostdeutschland. Und der dritte Aspekt ist diese ewige Diskussion über Ostdeutschland als Problem, auch als Problem der Demokratie. Und damals war das für uns in der Zeitgeschichte auch ein Moment, auch eine Zäsur, als diese ostdeutsche Gemengelage dazu eben auch maßgeblich beigetragen hat, dass die AfD so stark werden konnte, dass man stärker und direkter nach den Vorläufern fragt oder nach der Frage, wie konnte das eigentlich dazu kommen? Man hatte gedacht, die Bundesrepublik ist vielleicht doch ein wenig anders als andere westliche Demokratien aufgrund der Vorgeschichte. Und das hat sich dann als Illusion erwiesen. Und mich hat interessiert, ob es aus historischer Perspektive Erkläransätze gibt, die etwas zu dieser Diskussion beitragen können, auch jenseits der Zuspitzungen und schematischen Sichten und Pauschalisierungen, die das und auch Unverständnisse, die es jeweils auf allen Seiten dazu gab. Und dann gibt es, was die Quellen angeht, gab es eine Publikation. Volker Sukurt hat ein Buch veröffentlicht mit Briefen aus den Stasi-Archiven, Volkes Stimme. Stimmen heißt dieses Buch. Und da war es eine Zusammenstellung aus Bürgerpost unterschiedlicher Art, die in den Stasi-Archiven überliefert ist. Und da war frappierend, das so gesammelt zugänglich zu haben. Ich kannte natürlich solche Quellen vereinzelt hier und da. Aber in der Gesamtschau konnte man an diesem publizierten Quellenkonvolut sehen, welche Vielfalt an Fragen man eigentlich an solche Dokumente stellen kann. Nicht zuletzt zum Beispiel auch die Frage nach der Präsenz von Rechtsextremismus und rechter Gewalt in der späten DDR und der Thematisierung dieser Gewalt aus der Gesellschaft heraus zum Beispiel auch. Das ist dort ab 85, 86 ein immer prominenteres Thema. Und dann kam der Gedanke auf, ich war mit meiner Habilitation fertig, wie kann man eigentlich diese Gemengelage in eine zeithistorische Frageperspektive bringen? Und eine Frustration darüber, dass die Erklärungen, die es bis dahin gab zu Ostdeutschland, nicht tief genug eigentlich in die Materie gingen. Und für mich klar war, dass die Frage des Demokratie- und Politikverständnisses, des Staatsverständnisses, der Erwartungen in Ostdeutschland, der Erfahrungen mit Demokratie, aber eben vorher auch mit Diktatur, irgendwie eine entscheidende Rolle spielen mussten. Und daraus ist dann die Idee entstanden, vergleichend mit also einer Art Politikgeschichte von unten mal zu versuchen und sich anhand dieser reichhaltigen Überlieferung, die eben auch für die Bundesrepublik sehr reichhaltig ist, mal dieser Frage zu widmen.
Frau Morina, für die Bundesrepublik haben Sie sich Briefe angeschaut, die Bürgerinnen und Bürger an die Bundespräsidenten Karl Carstens und Richard von Weizsäcker geschrieben haben. Wenn man jetzt sich die Gesamtquellenlage anguckt, sowohl für Ost als auch für West, sind Ihnen sozusagen für beide Landesteile so jeweils ein Brief besonders im Gedächtnis geblieben, den Sie besonders bemerkenswert fanden vom Inhalt her?
Also eigentlich, ich verstehe die Frage, die ist sehr sympathisch. Und natürlich gibt es, ich zitiere hier und da Stellen, die sind besonders eingängig, weil sie etwas auf den Punkt bringen, zum Beispiel für die Bundesrepublik. Ein Mann, der sich aus Hamburg äußert, in einem Kontext, wo es um die Versorgung von DDR-Geflüchteten geht und wo die Frage ist, wer soll das eigentlich bezahlen? Und erstaunlich ist, wie viele Bundesbürger, die an den Bundespräsidenten geschrieben haben, sich eben auch dazu bereit erklärten, etwas beizutragen und sich mitverantwortlich gefühlt haben. Ja, das sind mündige Bürger, die da schreiben. Und der Hamburger, ich glaube, es ist ein Komponist und Musiker, bringt es auf den Punkt mit dem Satz, der Staat bin auch ich. Punkt. Und das steht am Ende des Kapitels über die bundesdeutschen Bürgerselbstverständnisdiskurse, die man da findet. Und die sind, deshalb ist diese Frage, was steht in einem Brief, die ist nicht so leicht herauszugreifen, weil unendlich viele Themen angesprochen werden und ich dann in der analytischen Bündelung versucht habe, wie sieht denn das Bürgerselbstverständnis eigentlich in der Bundesrepublik aus? Und die wichtigste Ebene, auf der die Menschen schreiben, ist die Wahlebene, das ist ihr Wahlrecht, das ist eine heilige und zugleich sehr praktische Angelegenheit, zu der ganz kuriose Vorschläge dann auch kommen, wie zum Beispiel zum Umgang mit der 5%-Hürde oder dass der Bundespräsident gegen einen besonders räudig auftretenden Bundespolitiker doch eigentlich einschreiten müsste, der macht den Wahlkampf kulturell kaputt und deshalb sollte, dem müsste man doch einen Riegel vorschieben. Also es gibt eine ganz unterschiedliche, vielfältige, sehr konstruktiv, in der Regel konstruktiv gemeinte Vorschläge, wie man dieses System besser machen kann. Und da spielt das Wahlrecht die zentrale Rolle. Diese Mündigkeit, aus der schreiben ostdeutsche Bürger nicht, sondern sie versuchen sich in diese hineinzuschreiben. Da ist das Ringen um Mündigkeit die zentrale Sorge. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel das bündelt, was so zur Frage der Demokratie in der DDR in diesen Briefen thematisiert wird, da habe ich einige Beispiele, die ich herausgreife, weil sie besonders eindrücklich dieses Postulat der Demokratie konfrontieren und der Partei im Grunde schreiben, ihr redet ständig von sozialistischer Demokratie, aber was wir hier haben, hat doch nichts damit zu tun. Das ist auch sehr mutig, weil überraschend viele Leute in Ostdeutschland schreiben auch mit Klarnamen und Adresse. Wir können unsere Regierung nicht abwählen, es gibt keine echte Opposition und die Wahlen sind ein Witz. Und das wird sehr klar benannt als Beispiel dafür, dass man schon weiß, und da ist dann wird die Grundgesetzordnung und die bundesrepublikanische Demokratiepraxis auch durchaus angeführt als, wir sehen doch aber, das muss in einer echten Demokratie das anders aus. Das sind vielleicht so Beispiele. Auch in der DDR ist dieses Bürgerselbstverständnis sehr stark ein existenzielles Menschheitsverständnis. Das ist die erste und zentrale Ebene, auf der sich Ostdeutsche als Bürgerinnen und Bürger äußern. Denn alles in der DDR, was irgendwie politisch waren zugleich existenzielle Fragen. Die Frage nach dem Zugang zur Kohle oder einer größeren Wohnung war genauso existenziell wie die Frage nach der Reiseunfreiheit und der Unmöglichkeit, frei zu entscheiden, wohin man reist, auch wen man wählt, welche Regierung man hat. Und das wird in den Briefen auf eine ganz eindrückliche Art und Weise immer wieder deutlich, wenn Menschen aus ziemlich verzweifelten Situationen heraus, dann auch zum Beispiel Leute, die Ausreiseanträge gestellt haben, sagen, wir fühlen uns im Grunde überhaupt nicht mehr als Menschen, weil uns, das ist sowas von unter unserer Würde, dass wir nicht frei und souverän entscheiden dürfen, wo wir hinreisen, wo wir wohnen. Und ihr predigt hier die sozialistische Menschengemeinschaft, in der alle Menschen glücklich werden sollen. Ja, also da ist die Anspruchsgeschichte, die ist da genau besonders sichtbar, weil der Anspruch so her ist. Das Pathos der Demokratie und der Gerechtigkeit und der Gleichheit in der DDR ist ungleich größer und stärker als in der Bundesrepublik und damit eben auch das Reiben in der Bevölkerung an diesem hohen Anspruch. Und da kommen im Buch viele Individuen zum Wort, die für sehr unterschiedliche jeweils Verhaltungen zu diesem Anspruch stehen, auf sehr unterschiedliche Art und Weise diesen einzufordern, zu konfrontieren oder sich dann auch völlig davon abzuwenden. Das findet man auch, sind auch sehr hasserfüllte Briefe gegen die Parteiführungen dabei, um das so ein bisschen dann auch greifbar zu machen, wie diese sehr vielfältige, unglaublich reichhaltige Hinterlassenschaft von zwei unterschiedlichen Gesellschaften, die doch sehr viel teilen eigentlich, ein bisschen sichtbarer zu machen.
Ja, Sie haben zwei zentrale Perspektiven des Buches angesprochen, oder zumindest habe ich die als zentral empfunden. Die eine ist eben, wenn man, oder Ihr Vorsatz, eine integrierte Demokratiegeschichte Deutschlands zu schreiben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das bedeutet eben, die DDR auch als Teil dieser Demokratiegeschichte wahrzunehmen, schon vor 1989. Und die zweite Perspektive, sozusagen das Jahr oder die friedliche Revolution in der DDR nicht als ein Geschehen zu betrachten, das mit der Vereinigung abgeschlossen ist, sondern ein Geschehen, das seine Schatten quasi bis in die Gegenwart wirft, oder man kann es auch wertneutraler formulieren, das einfach bis heute spürbar ist, Konsequenzen hat. Zum zweiten Punkt kommen wir später noch. Ich würde gerne auf den ersten Punkt zu sprechen kommen. Sie schreiben an einer Stelle im Buch, die Geschichte der DDR erschöpft sich nicht in ihrer Beschreibung als Diktatur. An einer anderen Stelle, mit Blick auf die DDR, könne nicht von einer Demokratiegeschichte im engeren Sinne die Rede sein, wohl aber von einer Demokratieanspruchsgeschichte. Was meinen Sie damit?
Ich meine damit, dass es sinnvoll und notwendig ist, ernst zu nehmen, dass sich die DDR als Deutsche Demokratische Republik bezeichnet hat, dass der Demokratiebegriff in dieser diktatorisch organisierten Gesellschaft eine zentrale Rolle gespielt hat, nicht nur in der Propaganda und der Selbstbeschreibung des Regimes, sondern im realen Leben von Menschen. In der Verfassung der DDR fiel der Begriff Demokratie oder demokratisch um die 90 Mal. Es ist ein allgegenwärtiger Parallelbegriff, manchmal zur Diktatur des Proletariats, aber dann eben vor allen Dingen zur Selbstbeschreibung der Idee des Sozialismus, des demokratischen Sozialismus oder der Volksrepublik, der Volksdemokratie. Und es reicht nicht aus, glaube ich, zu postulieren, dass das reine Pose war oder ein Postulat oder Propaganda, sondern dass damit ein Anspruch verbunden war. Und dahinter steht dann die Erkenntnis, dass eigentlich jede politische Ordnung, gerade auch Demokratien, natürlich auf Ansprüchen beruhen, auf Idealen, auf Vorstellungen davon, wie ein Gemeinwesen organisiert sein soll. Und dass man diesen Zusammenhang zwischen Anspruch und Wirklichkeit sich jeweils genauer anschauen muss. Und dies aber gerade auch auf die DDR sinnvoll und notwendig ist, weil man damit ihr Wesen, glaube ich, besser erfassen kann. Und zwar nicht nur mit Blick auf die Demokratiegeschichte, die sich dann sozusagen genuin entwickelt ab den späten 80er Jahren, sondern gerade auch auf die Funktionsweise einer Diktatur, die eben auf Repressionen und auf Zwang, auf sowjetischer Besatzung und Kontrolle im Grunde fußt einerseits, aber eben andererseits auch auf einem Grad an Zustimmung und Mitwirkung aus der Bevölkerung, ohne die dieses System sich nicht so lange gehalten hätte. Ne? Es ist also eine Frage auch die Erklärung dafür zu finden, warum dieses doch so unbeliebte System so lange relativ stabil war. Und da ist der Beruf auf die Demokratie oder die sozialistische Demokratieidee, glaube ich, für Genossinnen und Genossen der SED ein Faktor gewesen. Die glaubten, sie arbeiten an der Verwirklichung und Perfektionierung der sozialistischen Demokratie, aber in weiteren Teilen der Bevölkerung eben auch als, das ist das, was hier postuliert wird tagtäglich, das kriegen wir ständig vorgebetet, dass hier eine Volksdemokratie herrscht und wahre Volksvertretung. Die Realität sieht aber so aus und so, dass man also anhand dieser Diskussion, dieser Auseinandersetzung mit der Demokratie, mit der scheindemokratischen Idee oder Praxis in der DDR eigentlich ganz gut nachvollziehen kann, wie Diktatur einerseits stabilisiert wurde, aber andererseits eben dann auch in Frage gestellt wurde und letztlich eben auch gestürzt.
Es klang gerade bei Ihnen schon so ein bisschen an, wenn Sie mit dem Begriff Demokratie arbeiten, dann ist das zumindest nach meinem Eindruck, ein anderer Begriff von Demokratie als der, der so im öffentlichen Sprachgebrauch dominant ist, wo man eigentlich den Eindruck hat, Demokratie ist was, das definiert man, also entweder als Ideal oder Ideal, Demokratie ist die Staatsform, die das und das und das beinhaltet. Aber Ihr Demokratiebegriff ist ja doch komplexer und vielschichtiger und von Ihrem historischen Blick geprägt. Und der historische Blick ist ja einer, der immer sehr stark auf Wandel schaut. Können Sie vielleicht noch ein bisschen umreißen, mit welchem Demokratiebegriff Sie im Buch arbeiten?
Ja, genau. Also der historische Blick heißt eigentlich, hilft oft, weil man Dinge, die man für selbstverständlich hält, lernt, in Frage zu stellen. Also dass die Demokratie als Idee, als Begriff, als Praxis hat eine sehr, sehr lange Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Und man kann es, das nennt sich dann Begriffsgeschichte, man kann zum Beispiel anhand der Bedeutung und des Bedeutungswandels, mit dem diese Vokabel, dieser Terminus gefüllt worden ist, über die Jahrhunderte hinweg in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Zusammenhängen nachvollziehen, dass es eben keine Sache an sich ist. Eine demokratische Ordnung kann sehr unterschiedlich vorgestellt werden und sehr, sehr unterschiedlich dann auch ausgefüllt werden. Und ich glaube, die Demokratie-Geschichtsschreibung, die in den letzten Jahren, jetzt vielleicht auch schon Jahrzehnten, ja einen Riesenaufschwung erlebt hat, nicht zuletzt infolge der Herausforderungen der Demokratie in der Gegenwart, der liberalen Repräsentativdemokratie in der Gegenwart, davon nur profitieren kann, im Grunde so eine Art Metaebene einzunehmen und nicht nach der Demokratie an sich zu fragen, sondern an Ideen, Vorstellungen von Demokratie, Programmatiken damit verbunden sind, Erwartungen, die mit der Idee der Demokratie verbunden sind. Und dann kommt eben nicht nur ein Blick, was es an genuinen demokratischen, also damit ist zum Beispiel dann gemeint, wenn man eine der engeren Definitionen nimmt, ein Gemeinwesen, in dem man von der die Idee von Gleichheit und Freiheit aller Menschen ausgeht, oder eine noch sachlichere, nüchternere Definition Demokratie als eine Ordnung, in der alle politisch gleich sind. Man sieht dann, dass eben dieses engere Verständnis in einer Vielfalt und Vielstimmigkeit zur Verhandlung jeweils steht. Und selbst da, wo eine genuin demokratische Ordnung in diesem Sinne gerade, den ich geschildert habe, existiert per Recht und per Staatswesen, das ein ständiger Aushandlungsprozess ist. Und auch da der Begriff, also auch der Demokratie-Anspruchsgeschichte eigentlich für mich so eine Art Schlüssel war, die an sich ja vielleicht ein bisschen skandalös anmutende Parallelisierung der DDR-Diktaturgeschichte und der bundesrepublikanischen Demokratiegeschichte tatsächlich unter dieser Prämisse auch anzugehen, weil man davon ausgehen kann, was man in den Quellen findet, nämlich einen sehr, sehr prominenten, sehr, sehr zentralen Bezug auf die Idee der Demokratie, auch in der DDR eben. Und daran gebunden ist dann eben nicht nur die Feststellung, dass man darüber die Diktaturgeschichte umfassender erzählen kann, sondern auch die, glaube ich, für die Gegenwart wichtige Erkenntnis, dass die Ostdeutschen oder die ostdeutsche Gesellschaft die Auseinandersetzung mit der Demokratie nicht erst 1989/90 begonnen hat, sondern auch wenn sie dieses Wort Diktatur sozialisiert ja eine gewisse Reichweite hat, ja die Diktatur also eine prägende Erfahrung war, gibt es innerhalb dieser Diktatur auch eine Auseinandersetzung mit der Idee und Praxis der Demokratie. Und da finde ich, kann Geschichtsschreibung etwas sichtbar machen, was bisher zu wenig wahrgenommen wurde.
Wenn wir uns das mal konkret anschauen, Sie sagen für die 1980er Jahre, dass sowohl die Gesellschaft der Bundesrepublik als auch die Gesellschaft der DDR eine war, die in Bewegung war, die zutiefst politisiert war. Wenn man im Westen sozialisiert ist, leuchtet einem der Befund für den Westen unmittelbar ein. Man hat noch die Bilder von Großdemonstrationen vor Augen. Sie zitieren eine sehr interessante Zahl, nämlich dass in der Bundesrepublik fast 20% der Bevölkerung angegeben haben, in ihrem Leben schon einmal an Protestaktionen teilgenommen zu haben. Und das war damals deutlich mehr als in Frankreich, überraschenderweise und entgegen des Klischees. Mich würde interessieren, woran machen Sie Ihren Befund der Bewegtheit und der Politisierung für die DDR-Gesellschaft fest? Sie haben sich ja Briefe angeschaut, die Bürgerinnen und Bürger der DDR an staatliche Stellen, aber auch an Medien geschrieben haben und die dann bei der Stasi gelandet sind. Lassen sich daraus Erkenntnisse gewinnen, was eben den Grad an Politisierung und auch Bewegtheit angeht?
Ja, das greift ja einen Begriff auf, den der Kollege Philipp Gassert formuliert hat, die bewegte Gesellschaft für die bundesrepublikanische Gesellschaft, Gesellschaftsgeschichte. Und ich glaube, er lässt sich umstandslos übertragen auf die ostdeutsche Gesellschaft, von der wir bis heute oft noch die Vorstellung haben, sie ist irgendwie erstarrt und apathisch und völlig politikverdrossen und sozusagen so eine stillgelegte Gesellschaft, bevor dann 1980 wundersamerweise die Zivilgesellschaft wieder geboren wird und dann in den großen Aufbruch geht. Und das ist eine Argumentation, die lässt sich nicht halten mit Blick auf viele Umstände. Die Briefe sind auch nicht meine einzigen Quellen, obwohl sie in einer Vielzahl vorhanden sind, die wir noch gar nicht richtig zur Kenntnis genommen haben. Also es gibt wirklich Hunderttausende von solchen Ego-Dokumenten in den unterschiedlichsten archivalischen Zusammenhängen, aber eben vor allem dann auch in den jetzt im Bundesarchiv liegenden Stasi-Überlieferungen. Es gibt auch in Ostdeutschland eine Friedensbewegung, eine Umweltbewegung, Bewegungen, muss man im Plural sagen, oppositionelle Gruppen, Stadtsanierungsinitiativen unterschiedlichster Art. Wobei man dazu sagen muss, die DDR-Gesellschaft und das politische System dort war systematisch darauf aufgebaut, dass alle mitwirken. Es war ein Mitmachstaat, in dem Teilhabe nominell für alle gegeben sein sollte, eingefordert wurde, auch geradezu als imperativ formuliert hat, wenn man hier dazugehören will, muss man sich einbringen. Es gab eine Unzahl von staatlich organisierten Massenvereinen, Massenorganisationen, in denen eine große Mehrheit der DDR-Bürger in irgendeiner Weise in eingebunden waren, von der Wiege bis zur Bahre. Und da gab es viel sozusagen auch genuine Teilhabe dann, weil sich Leute auf ihrem sozusagen nachbarschaftlichen oder Gemeindelevel eingebracht haben, ohne dabei dezidiert jetzt der Partei einen Gefallen zu tun, sondern einfach, weil sie sich bürgerschaftlich einbringen wollten. Aber dazu, also das schon allein reicht, um diese Vorstellung der unbewegten Gesellschaft irgendwie zu irritieren. Aber wenn man sich dann anschaut, wie in diesen Briefen, die zum Teil Eingaben sind, aber eben aus vielen Zusammenhängen auch Post, die Ostdeutsche geschickt haben, in der Annahme, sie kommen irgendwo in Westdeutschland an oder sie kommen an bestimmte eine Zeitung, um einen Leserbrief einzusenden. Da sieht man, dass trotz der Lage, die wirtschaftliche sozusagen Mangelwirtschaft, um die es sehr, sehr oft ging, die Erstarrtheit des Regimes, die Tatsache, dass die Regierung sich nicht abwählen ließ, sondern so eine Art ewige Wahrheit oder ewiger Zustand war, dann aber nicht dazu geführt, dass die Leute allesamt völlig ohnmächtig und stillgelegt waren, sondern dass sehr, sehr viele sich diesen Zuständen proaktiv gestellt haben, oft auch in Frust, in Wut, in Ärger. Viele haben das Land verlassen. Auch das ist ein Zeichen für Bewegung, die Abstimmung mit den Füßen, die in den 80er Jahren dann unglaublich zugenommen hat. Viele haben auch die Reisemöglichkeiten genutzt, die dann doch nach und nach, gerade für ältere Menschen, hinzukamen. Also da kann man auf vielen Ebenen sehen, dass das, was man auch für die Bundesrepublik als so Bild vor Augen hat, diese One-Issue-Bewegungen, diese vielen, Sie haben das erwähnt, einige Demonstrationen, politische Großthemen wie Frieden und Abrüstung, aber eben auch Umwelt, Frauenbewegung, all dies gab es auch in der DDR sowieso. Aber mir ist wichtig, die allgemeine Bevölkerung stärker in den Blick zu bekommen. Und ein tolles Beispiel ist zum Beispiel die Kommunalwahl Mai 1989, die wie jede Wahl vorher auch problematisch gefälscht und keine echte Wahl war, aber wo sich das erste Mal mit einer kleinen oppositionellen, mutigen oppositionellen Gruppe, die über die Westmedien auch mobilisiert haben gegen diese Wahl, aber dann eben auch aus der allgemeinen Bevölkerung, man sich mobilisieren ließ und über 40.000 Schreiben bei den staatlichen Stellen eingegangen sind, oft eben auch aus normalen Haushalten, die dagegen protestiert haben, die da in Bewegung gekommen sind. Also da ist wichtig, dass außerhalb der Akademie immer noch sehr verbreitete Bild der erstarrten späten DDR-Gesellschaft einfach aufzugeben.
Sie haben die Protestbewegung gegen die Kommunalwahlfälschungen angesprochen. Das war ja sozusagen der Auftakt in dieses Jahr 1989, das alles verändert hat. Sie sprechen von den 1000 Aufbrüchen. Ich kann mich erinnern, im Christoph Links Verlag ist mal ein Buch erschienen, das spricht für die Zeit zwischen 9. November und 3. Oktober auch vom wunderbaren Jahr der Anarchie. Und Sie schreiben an einer Stelle im Buch, dass Sie in der bisherigen Forschung unterbelichtet finden, welche demokratischen Vorstellungen es in der Breite der ostdeutschen Gesellschaft gab. Was sind denn da so die wichtigsten oder die am breitesten vertretenen Vorstellungen in der ostdeutschen Gesellschaft?
Um diese zu sehen und zu verstehen, ist es ganz wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass in diesem Jahr 89, in dem auch in Osteuropa sehr viel passierte, also der polnische, der ungarische, der sowjetische Kontext ist ja sehr wichtig, wo die Dinge in Bewegung gerieten, bis hin zu quasi freien Wahlen, zum Beispiel in Polen, und auch einem Wahlergebnis, was dort die Kommunisten also von der Macht vertrieben hat, im Frühjahr 89. Diesen Kontext zum einen und dann die Tatsache, dass bis zum Mauerfall die ostdeutsche Gesellschaft in eine Art fundamentalen Reformdiskurs eingetreten ist. Es haben sich immer mehr Gruppen gebildet, die das Monopol auf Diskurs, das Monopol auf Politik, das Monopol auch auf die Ideale, in die in einer Gesellschaft gelten, der alleinherrschenden Partei in Frage gestellt haben. Im Sommer, im Juli 89 gründet sich erstmals in der Geschichte der SED-Diktatur eine neue Partei, die SDP, die Sozialdemokratische Partei Ostdeutschlands, ganz unabhängig von der westdeutschen Sozialdemokratie, und macht diesen Schritt, an diesem Einparteiensystem zu kratzen. Und das ist auch bis zum Mauerfall vor allen Dingen eine innerostdeutsche Diskussion. Da entsteht so eine Art panfamiliäre Öffentlichkeit, wenn man sich da die Zeugnisse, die zum Teil publiziert sind, aber viel auch nicht publiziert sind, angucken, aus diesen Oppositionsgruppen anschaut, kriegt man so den Eindruck, da ist ständig von wir alle die Rede, von wir sind hier alle in diesem einen Land. Da geht es also nicht um die Abschaffung dieses Staates oder dieses Landes in erster Linie, sondern um ein wie eigentlich weiter, wie besser, wie machen wir das hier anders. Und im Auseinandersetzung mit dem, was die SED geht, ja nicht freiwillig. Das ist ein sehr repressiver Kontext. Es ist gefährlich, bis in den Herbst hinein sich zu mobilisieren, dagegen also aufzustehen und auszusprechen. Ist der Fokus dann auf echter Mitwirkung? Also was bedeutet eigentlich wirklich Volksvertretung? Wie organisieren wir Demokratie, sozialistische Demokratie als politische Ordnung und gelebten Alltag? Und da hängen dann sozusagen, ist ganz auffällig und es ist wirklich erstaunlich, wie wenig man sich das bisher systematisch angeschaut hat. Da ist die direkte Demokratie, die Basisdemokratie, Bürgerbeteiligungsformate jenseits von Parteienorganisation und Parteienstruktur das ganz zentrale Thema. Und man findet in diesen unterschiedlichsten Archiven, die ich mir dann auch aus der Opposition Zeit angeschaut habe, ganz vielstimmige, zum Teil auch skurrile Entwürfe dafür, wie man auf der Gemeindeebene oder in der Nachbarschaft, in den Schulen, bis hin zur Ordnung des ganzen Landes neu denken sollte und neu organisieren sollte. Und der zentrale Gedanke dabei ist nicht die parlamentarische Demokratie, das ist das Entscheidende, oder die repräsentative Demokratie, obwohl Fragen der Repräsentation eine große Rolle spielen. Aber die sind immer sozusagen auf das von unten gerichtet, immer so auf die Frage, wie kriegen wir wirklich das wahre Interesse des wahren Volkes in den politischen Prozess eingespeist. Und da spielen also plebiszitäre, direktdemokratische, basisdemokratische Ideen die zentrale Rolle.
Ist das spezifisch ostdeutsche Demokratieverständnis, dessen Herausbildung Sie konstatieren für den Zeitraum?
Ja, das würde ich also für den, um etwas als spezifisch zu erklären, muss man natürlich es verglichen haben. Es ist im Hinblick auf die bundesrepublikanische Demokratie auch als Ordnung immer auch Folie ist oder Spiegel oder auch Widerspruch, manchmal auch Vorbild. Ja, die wird natürlich mitverhandelt. Das ist was sehr Spezifisches. Es gibt auch in der Bundesrepublik diese Tradition einer basisdemokratischen Bürgerbeteiligungsbewegung, nicht zuletzt rund um die Grünen, die das und auch einige Kreise in der SPD, die das dann auch deutsch-deutsch verhandeln, in dem Maße, in dem sich das alles in Bewegung kommt. 89 sieht man in diesen Quellen auch sehr, sehr viele westdeutsche Vorschläge, Ideen, Unterstützungsangebote, ein Austausch, also da gibt es echte deutsch-deutsche Bezüge dann auch zueinander. Spannend wäre jetzt die Frage, inwieweit ist das im Blick auf Osteuropa spezifisch ostdeutsch? Und da, das wäre eines meiner zukünftigen Forschungsvorhaben, das vergleichend und dann auch nicht nur für Osteuropa zu machen, sondern auch andere westeuropäische Demokratietraditionen mit in den Blick zu nehmen. Aber ich würde vermuten, dass die Tradition der Volksrepubliken und der kommunistisch, der praktisch kommunistisch im Anspruch als Volksdemokratie aufgestellten Ordnung nach 1945 auch in den anderen ehemaligen Ostblockstaaten so ein Demokratieverständnis gefördert hat. Also diese Frage überhaupt, dass immer von einer wahren Volksvertretung ausgegangen wird als Postulat und dagegen dann immer auch im selben Paradigma die Frage der wahren Volksvertretung auf diese Weise auch diskutiert worden ist. Und dann spielt dieser ganze westlich-liberale, repräsentativ-demokratische, parlamentarische Weg eigentlich gar nicht so eine, es ist erstaunlich, wie wenig präsent er eigentlich ist. Und es wäre eine ganz spannende, aufschlussreiche Forschungsarbeit zu schauen, bestätigt sich dieser Eindruck, den ich aus den ostdeutschen Diskursen habe, dass zum Beispiel, also die SDP ist die einzige Oppositionspartei oder Bewegung, die zum Beispiel ganz dezidiert die parlamentarische Demokratie anstrebt. Das ist als Ordnung vielfach eher etwas, was mit Skepsis betrachtet wird, aus der Erfahrung dieser spezifischen vermeintlichen parteidemokratischen Tradition, also dieser Einparteien-Volksvertretungsgeschichte, die eben Ostdeutschland mit den anderen osteuropäischen Diktaturen dann auch teilt.
Das Forschungsprojekt, das Sie gerade skizziert haben, das finde ich in der Tat auch sehr interessant, gerade weil die Ausgangsvoraussetzungen in den Ländern ja so unterschiedlich sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel Polen mit Bulgarien vergleichen würde oder die Tschechoslowakei mit der Sowjetunion beziehungsweise ihren Nachfolgestaaten da zu sehen, ob sozusagen die Volksdemokratien nivellierend gewirkt haben, trotz dieser so unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen. Dieser Podcast versteht sich immer auch ein bisschen als Werkstattgespräch. Und Sie haben ja sehr umfangreiche Quellenforschungen betrieben. Wie würden Sie jemandem, der nicht als Historikerin gearbeitet hat, vielleicht auch gar nichts mit Geisteswissenschaften am Hut hat, erklären, wie Sie vorgehen, wenn Sie jetzt vor so einem großen Quellenkonvolut stehen? Also Sie haben da ja einen ganzen Berg von Briefen. Wie gelangen Sie da sozusagen zu allgemeinen Aussagen? Jetzt also wirklich ganz praktisch. Machen Sie sich Kopien, gehen Sie mit Textmarker vor, führen Sie Excel-Tabellen mit Stichwortlisten. Wie sieht da Ihr Arbeitsalltag aus?
Also die Metapher des Berges, die ist schön, aber eigentlich trifft sie das Eigentliche nicht. Also beziehungsweise der Berg, der wird einem erst deutlich, wenn man tief im Archiv war und die unterschiedlichen Dosen, Boxen und Aktenbündel durchgesehen hat. Ja, also der erste wichtige Aspekt ist, glaube ich, dass man intensiv im Gespräch ist mit den Archivarinnen und Archivaren. Das sind also, ohne die könnten wir nicht existieren in der historischen Forschung. Findbücher, die Archivare und Archivarinnen geschrieben haben, sind kostbare Wegweiser in diese Quellenbestände. Es ist ganz spannend, weil man in manchen Zusammenhängen dann eben auch hier immer wieder dann ab und an mal so die Rückmeldung bekommt, oh, Sie sind die Erste, die danach fragen. Oder das kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil da haben wir noch nie reingeguckt. Das ist natürlich, also das hat sich mit so einer Entdeckererfahrung verbunden. Und dann sind wir sehr stark darauf angewiesen, im Austausch mit den Archivarinnen und Archivaren erstmal zu schauen, dass wir das, was an Computerunterstützung da ist, so zu nutzen, dass wir eine halbwegs repräsentative Auswahl aus dem, was in den Akten vorhanden ist, in den Archiven, in den Beständen da ist, bekommen, um dann zu schauen, wie man daraus eine Art methodisch fundierte Auswahl treffen kann, weil es natürlich faktisch für mich und zwei Hilfskräfte, die ich hatte, studentische Mitarbeitende, die mir geholfen haben, einige der Aktenbestände zu sichten, trotzdem unmöglich ist, zehntausende Briefe von Anfang bis Ende zu lesen, sondern ich habe dann ein statistisch sozusagen fundiertes Verfahren entwickelt, je nach Bestand, jeden fünften Buchstaben oder jede zehnte Akte oder jeder zweite Brief, je nachdem, wie jeweils der, ich gebe darüber im Buch auch etwas Auskunft. Und manchmal haben die Archive selbst die Vorauswahl für uns schon getroffen. Die Verfassungskommission, die gemeinsame Verfassungskommission von Bundesrat und Bundestag, die nach 1990 getagt hat, die ersten 4 Jahre nach der Friedrichschen Revolution, um vereinigungsbedingte Verfassungsfragen zu klären, die hat 800.000 Zuschriften aus der Post bekommen. Das wissen wir aus deren Protokollen. Davon sind aber heute nur noch knapp 5.500 überliefert. Da hat das Archiv selbst damals aussortiert. Und mir konnte aber die Archivarin nicht sagen, nach welchen Kriterien zum Beispiel, was eigentlich eine darüber berichte ich dann auch, weil das natürlich eine dramatische Einschränkung ist sozusagen. Es gibt Statistiken, die selbst erstellt haben, welche Anliegen in den Briefen am meisten thematisiert worden sind. Das ist wiederum sehr hilfreich. Deshalb ist es überhaupt kein nutzloser Bestand dadurch, sondern der ist auf ganz bestimmte Art und Weise eben so zustande gekommen. Und dann ist es tatsächlich so, dass, also natürlich ist damit sehr, sehr viel Lesen verbunden, im Archiv sitzen und sehr, sehr viele Fotos machen. Wir sind heute glücklich, dass wir nicht mehr jedes einzelne Blatt teuer kopieren lassen müssen. Das kostete früher, das weiß ich noch, zu Doktorszeiten, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, irgendwie 45 Cent pro A4-Blatt, was ganz schnell ganz viel Geld bedeutet und dazu führt, dass man nur noch transkribiert. Also man sitzt im Archiv früher vor 20 Jahren und hat abgeschrieben im Grunde die Akten. Jetzt ist es so, dass man in den meisten Zusammenhängen ganz hervorragend eben dann mit entsprechender juristischen Absicherung, die wir uns verpflichtet fühlen, aber Fotos machen kann. Und dann hat man einen Bestand von Tausenden von fotografierten Briefen. Und da haben wir uns dann, ich habe dann nach ganz bestimmten Begriffen und Narrativen gesucht, also nach dem Demokratiebegriff, nach dem Bürgerinnenbegriff, nach Politik- und Staatsverständnissen im weitesten Sinne und dann auch damit verbundenen Synonymen-Diskussionen. Und für die Überlieferung aus der Revolutionszeit, die sehr zufällig, sehr eklektisch, sehr vielfältig ist, die beiden Pappkartons, die ich am Anfang des Buches erwähne, die ich in Leipzig einsehen durfte, wo so der Rest, der so übrig geblieben ist, drin war, aber eigentlich einer der spannendsten Funde war, zwei große A4-Kartons, in denen so Flugblätter und Demozettel und alles, was so noch da war, so miscellaneous gesammelt worden ist. Das ist dann eher induktiv, also das bin ich auch tatsächlich von A bis Z durchgegangen und habe versucht herauszufiltern, was sind da die zentralen Ideen. Und da geht man dann eher induktiv vor. Also es gibt beides. Es gibt man geht mit einer ganz klaren Fragestellung an so einen Korpus heran und versucht dann, ich habe keine Excel-Tabellen benutzt, sondern tatsächlich ganz klassisch mir in einem Word-Dokument, sind heute die Digital Historians auch ein Stückchen wieder weiter und wir lernen das auch alles erst dazu. Hat mir aber ausgereicht. Ich habe mir eine eigene Systematik überlegt, sortiert nach Beständen, nach den Signaturen und den jeweiligen Depositern, in denen sie jeweils zu finden waren. Und dann für meine Kapitel, das ist dann so eine Art paralleler Prozess, während man forscht, schreibt man ja im Kopf schon ein wenig oder man beginnt dann mit dem Material, was man findet, was man liest und analysiert, eine Thesenbildung im Kopf, eine Erzählung, was sticht heraus, macht sich dazu Notizen. Und so konnte ich dann, ich habe also 5 Kapitel in dem Buch und die ersten beiden Kapitel sind vor 89, dann kommt das Scharnierkapitel, die Zeit der 1000 Aufbrüche. Und ich wusste, ich möchte für die ersten beiden Kapitel Material haben, um die Frage nach dem Demokratieverständnis und dem Bürgerselbstverständnis, andersherum, erst beginne ich mit dem Staatsbürgerbegriff und dem Bürgerselbstverständnis und dann dem Demokratiebegriff im zweiten Kapitel. Und bis ich dann hinreichend Material dafür hatte, um da eine Erzählung draus zu formulieren. Und Wissenschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass das nie abschließend ist, sondern es ist ein Prozess. Ich beziehe mich auch auf schon vorhandene Forschung, gerade zu westdeutschen Bürgerbriefen gibt es ein wenig etwas, dass also Demokratie auch im Bürgerbriefschreiben irgendwie produziert wird. Ja, gibt es eine These, Arbeiten zu Briefe an Willy Brandt zum Beispiel. Und das versuche ich dann zu adaptieren und anschlussfähig zu machen, sozusagen für die Fragestellung auch in Richtung Ostdeutschland und diesen ostdeutschen Quellen. Also und dann ist das, was ich hier als These vorstelle, auch wirklich eine Einladung zu weiterer Forschung. Also es gibt sehr, sehr viele Themen, zum Beispiel der Verfassungspatriotismus, diese Frage, ob es so etwas gibt wie eine besondere affektive Beziehung auch zum Grundgesetz unter westdeutschen Männern und Frauen und Jugendlichen jenseits unterhalb der Eliten und der politischen Institutionen ist eine ganz spannende und viel diskutierte Frage, wo wir aber eigentlich gar keine guten empirischen Studien dazu haben. Und die lässt sich anhand der Briefe, ich habe das nur angetippt, weil das ein Thema ist, was tatsächlich sich aufdrängt, aber es bräuchte weitere systematische Forschung dazu.
Es ist bei Ihnen gerade schon angeklungen, der Schritt sozusagen von der Forschung im engeren Sinne zur Darstellung. Und mir ist aufgefallen, dass Sie in Ihrer Dankesrede, als Sie den Sachbuchpreis entgegengenommen haben, sich sehr bedankt haben bei Ihren beiden Lektoren, Jens Dehning vom Siedler Verlag, wo das Buch erschienen ist, und Ludger Ikas. Und Sie sprachen davon, von beiden viele Dinge gelernt zu haben. Und da würde mich natürlich interessieren, können Sie das konkret machen? Denn Sie haben ja gerade den Prozess des historischen Forschens beschrieben, wozu immer auch die Darstellung gehört. Als Historikerin schreiben Sie ja ständig Texte, Aufsätze, Bücher. Und das ist ja nun Ihr zweites Buch, das sich an ein breiteres Publikum richtet. Ihr erstes 2017, ebenfalls bei Siedler erschienen, Die Erfindung des Marxismus. Was haben Sie sozusagen durch die Zusammenarbeit mit einem Publikumsverlag gelernt, was Ihnen vorher noch nicht so klar war? Also was machen Sie seitdem anders, wenn Sie für ein größeres Publikum schreiben?
Also im Grunde wird man skrupulöser, weil mit dieser größeren Resonanz natürlich auch eine größere Verantwortung einhergeht. Also man könnte geradezu sagen, dass man in Wissenschaft, rein wissenschaftlichen oder fachwissenschaftlichen Texten vielleicht manchmal auch ungeschützter Thesen formulieren kann, weil klar ist, dass es ein wissenschaftlicher Kontext ist und es nicht niemand ein Interesse daran hat und haben sollte, Thesen herauszuziehen, um sie irgendwie in einer problematischen Weise für eine oder andere Sache zu instrumentalisieren. Darum geht es in Wissenschaft nicht, sondern es geht um Erkenntnisvermehrung. Dieser Übergang in das Sachbuchgenre ist eigentlich eine sehr, wie so eine Art zweite aufregende Entdeckung der Wissenschaft, weil man das, was man jahrzehntelang eingeübt hat, nämlich sehr kontrolliert, sehr diszipliniert, sehr, sehr gut belegt, die eigene Forschung sichtbar zu machen und Thesen vorzubringen, Ergebnisse zu präsentieren. Plötzlich in einen anderen, der gesellschaftliche Raum, in dem man sich dann bewegt, der ist eben dann deutlich größer. Hier ist es eben jetzt auch ein Thema, das mir sehr nah ist und mich politisch umtreibt, persönlich umtreibt, aber eben auch in der Gesellschaft insgesamt ständig an einen herangetragen wird. Also uns Zeithistoriker, das ist eine große Freude immer wieder auch, aber eben auch eine große Herausforderung mit dieser Gegenwart, die einen ständig befragt und in Verantwortung nimmt, im Grunde beizutragen, zum Verständnis der Gegenwart, damit umzugehen. Und die Habilitation, die Sie erwähnt haben, die war eigentlich nicht als Sachbuch, natürlich nicht. Eine Habilitationsschrift ist eine hochwissenschaftliche zweite Monographie, ein zweites dickes Buch. Die habe ich aber schon geschrieben, weil ich auch aus einem amerikanischen, ich habe in den USA promoviert und die angloamerikanische historische Schreibweise schon in den USA gelernt und dann mit einer Reihe auch deutscher Kollegen, Norbert Frey, Thomas Karloff, meine Kollegen, Franke Maubach. Also es gibt einige, mit denen ich über die Jahrzehnte hinweg inzwischen intensiv am eigenen Schreiben gearbeitet habe, auch im Fachwissenschaftlichen. Und dann aber nochmal der Übergang in Richtung einem sehr interessierten, an differenzierten, gerade nicht polemischen Deutungsangeboten interessierten Publikum. Da gehört auch der Verlag dazu, mit dem ich diese Idee zum Buch gemeinsam entwickelt. Also meine Idee war da und der Verlag wollte das gerne mit mir machen, das Buch. Und Jens Dehning hat von Anfang an sozusagen diese Gesellschaft repräsentiert, die Deutungsbedarf hat und Differenzierungsbedarf hat. Und das ist eine sehr aufregende, beglückende Erfahrung. Hat auch Reibungen natürlich verursacht, weil ich bestimmte Akten nicht bekommen konnte, weil es immer alles länger dauert, als man sich das wünscht. Und weil ich auch manche Zuspitzungen vielleicht dann doch nicht machen möchte. Ja, und dann ist aber in der Arbeit an den Texten, die ich dann selbstverständlich komplett allein schreibe, aber wenn dann ein Feedback kommt, gerade dann von Ludger Ikers oder auch Thomas Karloff, der mich als Literaturagent begleitet hat, die das mit großem Interesse und mit der großen kritischen Zuwendung mitlesen. Auch meine Eltern zum Beispiel, meine Mutter hat viel mitgelesen und immer auch gespiegelt, ob etwas unverständlich ist oder so. Das kommt dann hinzu, ja, dass man versucht, das Komplexe, das Widersprüchliche, das Ewige sowohl als auch, was in der Wissenschaft so zentral ist, irgendwie so auf den Punkt zu bringen, dass es verständlich ist, dass es plausibel ist und dass es Leute nicht abschreckt, sondern sie neugierig macht. Sie im besten Falle sogar irritiert, wenn man jemanden irritieren kann, ist sehr, sehr viel erreicht. Und da hilft das Handwerk des Lektorierens unglaublich. Nicht ganz abgesehen auch davon, dass ein guter Lektor ab und an auch kleine Fehler findet, also faktische Fehler, nicht nur Rechtschreibfehler, sondern irgendwie die Jahreszahlen checkt, Abkürzungen checkt, solche Sachen, auf die man sich, was ein sehr, sehr Luxus ist, dass man sich darauf stützen darf. Aber auch die Finger in die Wunde legt, da wo ich genau weiß, wo ich eigentlich eine Schwachstelle habe. In dem Kapitel am Ende des zweiten Teils ist es nicht ganz rund. Und naja, aber vielleicht, ich schaff's jetzt nicht besser, vielleicht lasse ich es einfach so. Und dann hat aber Ludger Ikers genau an der Stelle auch eine entscheidende Frage gestellt. Manchmal auch als Westdeutscher, ja, ganz toll, ja, dass wir manchmal auch so ein Gespräch hatten über, das verstehe ich jetzt hier nicht ganz, können Sie das nochmal ein bisschen ausführen? Und dann kam diese Frage, glaube ich, vor allen Dingen aus der unterschiedlichen Sozialisationserfahrung. Also so, dass wir manchmal auch auf die inhaltliche Ebene gekommen sind und meine Argumentation sich hier und da dadurch nochmal geschärft und verfeinert hat. Und es eine Riesenfreude ist, also wer ein Faible dafür hat, an Texten zu arbeiten und das eigene Denken textlich auszudrücken, für den ist das eine unglaublich tolle Erfahrung, diesen Kontext eines Verlags zu haben, der, was mir vorher auch nicht klar war, was dann auch die Möglichkeiten sind, wie das eigene Arbeiten dann unterstützt werden kann.
Nebenbei lernen wir, dass die Zusammenarbeit in diversen Teams sehr fruchtbar sein kann, wenn alle ihre ganz unterschiedlichen Perspektiven und Sozialisationen einbringen können. Sie haben die Arbeit, um nochmal wieder auf den Inhalt des Buches zu kommen, Sie haben die Arbeit der gemeinsamen Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat erwähnt. Im Grundgesetz steht ja eigentlich quasi, dass im Falle einer Wiedervereinigung eine neue Verfassung erarbeitet werden soll. Dazu ist es, wie wir wissen, nicht gekommen. Es gab aber diese gemeinsame Kommission, die einen Verfassungstext erarbeiten sollte und die ihre Arbeit dann irgendwann eingestellt hat. Und Sie haben die vielen, vielen Briefe erwähnt, die dort eingegangen sind. Sie sagten 800.000. Sie schreiben, dass da ja einige Briefe mehrere Verfasserinnen und Verfasser hatten, letztlich sich 1 Million Menschen an diese Kommission gewandt haben. Und die waren aber, soweit man das anhand der erhaltenen Briefe sagen kann, kamen die zu 90% aus Westdeutschland. Mich würde interessieren, wie passt dieser Befund zu der häufig geäußerten These, dass sozusagen eine gemeinsame neue Verfassung ein wichtiges Signal an die Ostdeutschen gewesen sei, sozusagen, ihr kriegt jetzt nicht nur einfach das westdeutsche System übergestülpt, sondern wir schaffen jetzt gemeinsam was Neues.
Ja, der wurde ja gar nicht so lange formuliert, dieser Anspruch. Das gab mal einen ganz kurzen Moment, so Anfang 90, wo auch Kohl angedeutet hat, man bräuchte eine gemeinsame Ordnung. Man müsste darüber nachdenken, ob man aus dem Grundgesetz eine Verfassung machen sollte, das so angedeutet hat. Dann aber ganz schnell im Hingang auf die Wahlen im Frühjahr 1990, also die Volkskammerwahlen, die letzten freien Wahlen dann auch in der DDR, ersten freien und letzten Wahlen in der DDR, wo die Optionen dann auf den Tisch mussten, weil es einen Handlungsdruck gab, der teils sehr real war, zum Beispiel durch den anhaltenden Wegzug von Ostdeutschen nach dem Mauerfall, mehrere Tausend pro Tag, die nach wie vor noch weggingen. Und es gab die Frage nach der wirtschaftlichen, sozialen Zukunft dieses Landstriches, die war so urgent, so dringend, dass es eine schnelle Antwort geben musste. Andererseits ist es aber natürlich auch ein Diskurs, der dann forciert worden ist und der Artikel 23 als Vorschlag, diese staatliche Vereinigung formal recht zügig über den sozusagen abzuwickeln, hatte seine Zwangsläufigkeit und seine Logik, glaube ich, auch aus der Zeit heraus, auch die meisten Akteure, die damals beteiligt waren, das ist, glaube ich, eine Zwangsläufigkeit, die man sehr gut nachvollziehen kann. Sodass diese, und dann kann man sich anschauen, inwieweit da um dieses Geschehen herum darüber gesprochen wurde, dass es für eine gelingende deutsche Einheit wichtig wäre, die Verfassungsgrundlagen nochmal gemeinsam zu diskutieren. Und das war eigentlich eher ein Minderheitendiskurs oder es war immer so eher eine marginale Position. Es gibt dann auch dieses deutsch-deutsche Kuratorium, was sich aus so einer ost-westdeutschen Tradition herausbildet, eine Bürgerinitiative zum Schreiben einer neuen Verfassung, die für viele 90-95% identisch mit dem Grundgesetz sein sollten, das mal in Klammern hinzugesagt, aber es gab diese Initiative und die per Volksabstimmung am Ende verabschiedet werden sollte nach Artikel 146, der dann auch hinfällig wird, ne, in dem ja stand, dieses Grundgesetz gilt, bis sich das deutsche Volk in Freiheit und Einheit eine gemeinsame Verfassung gibt. Auf welchem Wege ist auch da nicht festbestimmt, aber die Volksabstimmung ist dort eine Möglichkeit. Und es ist interessant, sich diese Diskurse anzugucken, die dann aufgrund der politischen Mehrheitsverhältnisse und diese Verfassungskommission spiegelt ja die politischen, also demokratisch gewählten Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat, also auf der Länderebene und im Bundesrat wider. Da haben sich diese Ideen nicht durchsetzen können. Dafür gab es politisch keine Mehrheit. Sie waren, aber das war trotzdem eine wichtige Diskussion. Ich habe diese Protokolle dieser Sitzungen der gemeinsamen Verfassungskommission mit großem Interesse gelesen. Die sind auch hier und da schon mal ausgewertet worden. Darüber gibt es einzelne Publikationen. Da konnte ich also auch anschließen. Aber sie so einzubetten in dann auch diese Demokratisierungsrevolutionsnachgeschichte, das war eigentlich überfällig. Auch in den jetzt zum Grundgesetzjubiläum immer wieder veröffentlichten Büchern spielt dann eigentlich dieser kurze Moment einer deutsch-deutschen Grundsatzverständigung über das Grundgesetz oder die Verfassung kaum eine Rolle. Und nicht umsonst, glaube ich, wird darauf immer wieder jetzt auch Bezug genommen, weil ja eine dieser mitlaufenden Prämissen ist, dass hätte man das damals anders gemacht, wäre vielleicht heute die Lage eine andere und wir hätten nicht so viele Demokratieprobleme in Ostdeutschland. Eine Prämisse, die ich nicht unbedingt teile, aber die ist sehr prominent und die informiert einige der Diskussionen heute.
Wir sind jetzt zeitlich quasi schon da, wo, wenn man so will, der große Vereinigungskater ausgebrochen ist. Es gibt verschiedene Stichworte. Es gibt die Vereinigungskrise, davon haben einige geredet. Und gemeint sind Phänomene, die uns wiederum auch bis heute beschäftigen, also die all die sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen im Osten mit den politischen Konsequenzen, die sie auch hatten. Und ich fand es bemerkenswert, dass Sie in Ihrem Buch zu einer, sagen wir mal, vorsichtig positiven Bilanz der Vereinigung gelangen, und zwar auch und gerade für Ostdeutschland. Sie schreiben, angesichts der ungeheuren Umwälzungen lässt sich durchaus von einer eigensinnigen und überwiegend konstruktiven Aneignungsgeschichte der bundesrepublikanischen Ordnung sprechen. Worauf gründet diese Bewertung?
Ja, unter anderem, da kann ich direkt an die Frage davor anknüpfen, an die große Zustimmung, die es in den freien Wahlen, in den Volkskammerwahlen 1990 zum Vorschlag, den Beitritt über Artikel 23 ohne weitere Diskussion, ohne dritte Wege, Überlegungen zu vollziehen. Eine Entscheidung, die die allermeisten Ostdeutschen bis heute nicht in Frage gestellt haben, die sich auch in den folgenden Bundestagswahlen, Landtagswahlen auch nicht, die nie zurückgenommen worden ist, weil die regierenden Parteien wiedergewählt worden sind, dann noch in den, trotz dieser großen Vereinigungskrise in den frühen 90er Jahren ist ja die Regierung Kohl dann nochmal gewählt worden, auch in Ostdeutschland. Und die 1000 Aufbrüche, von denen ich spreche, das ist mir wichtig. Deshalb ist es auch schön, dass diese Metapher im Deutschen eher erstmal was Positives. Also ich spiele mit dem Aufbruch, das kann natürlich auch was Bedrohliches sein, etwas wird aufgebrochen und da ist auch eine Linie meiner Thesenführung, es führt ja dann auch hin zu denen, dass dieser Aufbruch nun auch etwas Bedrohliches bekommt, wenn Demokratie von unten sozusagen als Drohung, nämlich in Form des Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus formuliert wird. Aber die 70% Seite dieser Geschichte, im Moment sind wir leider ja bei manchen Landstrichen nur noch bei 70%, die nicht die AfD wählen, manche noch weniger. Die gelungene Ankunft der Ostdeutschen, die mit der Kanzlerschaft von Angela Merkel und der Präsidentschaft von Joachim Gauck auch aus meiner Sicht nicht, dass keine Ausnahmeentwicklungen waren, sondern das eigentlich sozusagen bestätigen und verkörpern, was es an konstruktiver Einbringung ostdeutscher Lebensläufe, sehr, sehr viele, die in der Wendezeit sich politisiert haben, sind in die Politik gegangen, haben die Politik oder die staatliche Verwaltung, die politische Bildung, Gedenkstättenarbeit als ihre Lebensaufgabe entdeckt und arbeiten jeden Tag sehr aktiv an diesem Gemeinwesen mit, in dem besten konstruktiv-kritischen Sinne, glaube ich. Und die stärker, also diese Geschichte nicht nur als Verlust- und Schmerzgeschichte zu erzählen, die sie auch war, das adressiere ich auch, weil sie auch wichtig ist für das Argument, was ich mache, nämlich, dass die Ostdeutschen diese Demokratie gelernt haben, obwohl es so viele Schwierigkeiten gab. Die Zustimmung heute zur Demokratie in Ostdeutschland ist so hoch, trotz der Umstände, unter denen sie sich aneignen mussten, die sich fundamental davon unterscheiden, wie die bundesdeutsche Bevölkerung 1945, 49 vollfolgende die Demokratien lernen durfte, nämlich im Kontext eines Wirtschaftsaufschwungs. In Ostdeutschland war das Gegenteil. Und trotz dieser viel schwierigeren Umstände, finde ich, sollte man die Bilanz, wenn man sich in den Bilanzmodus gibt, in dem versuche ich auch so ein bisschen zu entkommen, eine ausgewogenere Geschichte erzählen und dann, wenn man das also entsprechend kontextualisiert, auch würdigen, dass die Mehrheit der Ostdeutschen bis heute eben auch sich nicht abwendet, antidemokratisch wählt oder agiert, sondern die moderaten Parteien der Mitte wählt oder mitunter auch gar nicht wählt, aber die gibt es in Westdeutschland auch und das Ganze sich, glaube ich, ein bisschen unaufgeregter auch darstellt, wenn man diesen Fokus mal auf diese stille Mehrheit, diese weniger sichtbare auch Zivilgesellschaft, die trotzdem sehr prominent existiert in Ostdeutschland, die wichtig ist, die zu wenig in unserem Fokus ist, glaube ich, in Wissenschaft und Gesellschaft und Politik. Genau, also das ist eher eine, ja, wenn Sie es so lesen als positive Bilanz, es ist der Versuch, die Geschichte auch anders zu erzählen, ohne sie selbstverständlich zu verzerren oder zu verstellen, sondern auf Aspekte hinzuweisen, die eigentlich dieser Erzählung des Verlustes und der Übernahme oder der Katastrophe faktisch entgegengehalten werden muss, weil die Mehrheit der Ostdeutschen zum Beispiel nicht ihre Arbeit verloren hat oder ihre Wohnung, weil die Eigentümer zurückgekommen sind. Die weite Mehrheit hat diese Erfahrung nicht gemacht. Ne? Es ist sondern eine Frage, wie das im kollektiven Gedächtnis sozusagen verankert ist oder auch verhandelt wird und auch am Leben gehalten wird durch genau solche Darstellungen, die dieses alles ausblenden, was ich eben erwähnt habe.
Sie erwähnen in diesem Zusammenhang einen Befund, den ich sehr interessant fand. Und zwar, es ist ja allgemein bekannt, dass Ostdeutsche in vielen Funktionen des öffentlichen Lebens unterrepräsentiert sind. Aber zumindest bis 2013 waren sie auf den Führungsebenen von Parteien, Legislative und Bundesexekutive eher überrepräsentiert. Also Gauck und Merkel waren eben nicht, wie das oft gesagt wird, die großen Ausnahmen. Wie ist dieser Befund zu erklären, diese Überrepräsentation?
Aus meiner Sicht ist sie eine direkte Folge der 1000 Aufbrüche in demokratiebejahender, demokratiepolitischer Absicht. Sie zeigt die nachhaltige, positive Politisierung, positiv im Sinne einer liberalen, demokratischen Ordnung, Politisierung und Verstetigung auch dieses Engagements in Ostdeutschland. Das Irritierende daran ist ja, dass zugleich der Befund einer Unterrepräsentation ostdeutscher Interessen nicht von der Hand zu weisen ist. Also man kann darüber und muss darüber klagen, in welcher Weise über Ostdeutschland gesprochen wird und in welcher Weise ostdeutsche Interessen, wenn man wie auch immer man sie definiert, ich glaube, das ist auch die Krux, dass sie überhaupt definiert werden, steht in Frage, ob man sie überhaupt bis heute richtig definiert hat. Also dass es diesen Widerspruch gibt. Diese Statistik ist erstaunlich, sie stammt von Rai Kolmorgen und ich begrüße das auch, dass der jetzige Ostbeauftragte der Bundesregierung genau diese Statistiken auch zum Ausgangspunkt genommen hat, um Elitenforschung, also auch die Frage der Repräsentation, sich genauer anzuschauen. Also auch da wissenschaftlich danach zu fragen, wie ist nun eigentlich die Frage der Elitenrepräsentation genau gelagert? Und zugleich scheint aber dann damit die Frage verbunden zu sein, dass wenn Ostdeutsche politisch oder in der Verwaltung, in der Legislative Einfluss, also Positionen erhalten, sie es offenbar nicht schaffen, dann auch, wie auch immer definierte ostdeutsche Interessen entsprechend zu thematisieren. Vielleicht gibt es sogar einen Zusammenhang mit ihrem Aufstieg und der Vermeidung ostdeutscher Besonderheiten. Angela Merkel ist dafür, glaube ich, das herausragende Beispiel, die auf eine sehr kluge, sehr kluge Art und Weise mit ihrer Biografie, mit ihrer ostdeutschen Herkunft sehr dosiert gearbeitet in der Öffentlichkeit, sehr reflektiert, glaube ich, aber eben kein großes Ostdeutschland-Programm aufgesetzt, weder wirtschaftlich, sozial noch demokratiepolitisch, um die Lage, die sie besonders gut kennt, weil sie aus Ostdeutschland stammt, irgendwie anders zu adressieren als Kanzler vor ihr oder Kanzler nach ihr. Also da finde ich, da ist es ganz nötig auch, und dann kommen auch die Ostdeutschen aus ihrer Opferposition heraus und dieser elenden sozusagen Klage und Anklage, diesem Modus, der immer so zwischen Klage und Anklage changiert, heraus, wenn auch die Ostdeutschen einen Verantwortungsdiskurs beginnen und sich genau solche Fragen vornehmen, ohne dass es dabei um Schuld in erster Linie geht. Also für mich sowieso nicht, sondern ich frage mich dann nach den Umständen, die dazu führen, dass gewisse Interessen sich durchsetzen, andere nicht. Und dafür ist in einer parlamentarischen Demokratie sind gewisse Dinge notwendig, um politische Interessen durchzusetzen und sie zu definieren. Und da ist die Frage, ob nicht die Art und Weise, wie Ostdeutsche sich politisch engagieren, damit auch etwas zu tun hat. Die haben wir gar nicht bisher systematisch untersucht und ist eine der vier, also eine der anderen Themen, die, glaube ich, das Buch mit versucht aufzuwerfen, um sich das näher anzuschauen.
Also wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer bis zu diesem Punkt noch nicht große Lust gekriegt haben, ihr Buch zu lesen, dann würde ich es auch mit dem Argument empfehlen, dass sich in Ihrem Buch eine der interessantesten Analysen des Phänomens Angela Merkel findet, die ich kenne. Ich möchte jetzt quasi nochmal auf den Anfang sozusagen zu sprechen kommen, nämlich sozusagen, wie stark prägt 1989-90 unsere Gegenwart. Und Sie stellen ja den Zusammenhang zu heute, zu den Wahlerfolgen der AfD selbst her in Ihrem Buch. Und Sie schreiben an einer Stelle, die AfD ist derzeit die einzige Partei in Deutschland, die behauptet, die basisdemokratischen Impulse aus der Zeit vor und nach dem Umbruch 1989 zu vertreten. Warum nehmen der AfD so viele Menschen diese Behauptung ab?
Zur These, das ist die Verbindung, die ist wichtig herzustellen zu dem, was wir am Anfang diskutiert haben, zu der besonderen ostdeutschen Demokratie-Ideengeschichte. Da hatte ich hervorgehoben, dass Basis direktdemokratisch plebiszitäre Vorstellungen von Demokratie auch sowas wie einem einheitlichen Volksinteresse, das einheitlich vertreten werden muss, eben in Ostdeutschland aufgrund dieser besonderen Geschichte besonders ausgeprägt sind. Und ich glaube, mein Versuch bezieht sich nicht darauf, die AfD insgesamt zu erklären, sondern insbesondere darauf, ihren besonderen, etwas höher gelagerten Zuspruch, den sie in Ostdeutschland findet, zu erklären. Und ich glaube, die Differenz, denn sie ist leider in beiden Teilen Deutschlands, in allen Regionen, mitunter mit hohen Pockets sehr stark vertreten. Aber es gibt eben diese deutliche, inzwischen wirklich permanente, höhere Unterstützung für sie in Ostdeutschland. Und die hat aus meiner Sicht mit diesem spezifischen Demokratieverständnis zu tun, dass in der Volksdemokratietradition im Grunde schon immer auch Populismus mit in sich, und zwar Rechts- oder Linkspopulismus, eigentlich egal, aber der Bezug auf das wahre Volk, das auf eine wahrhafte Weise vertreten werden muss durch eine einzig weise wahre Volksvertretung, sei es nun die eine Partei oder die eine Volkskammer in der einen Volksrepublik. Das ist etwas, was im Grunde schon immer einen populistischen Anstrich hatte und sich deshalb, glaube ich, aktivieren lässt. Wie bewusst das passiert, will ich gar nicht bestimmen, dass sich auf die Slogans der Wende bezogen wird. Die Geschichte von Wir sind das Volk zeichne ich in dem Buch nach, dieser Parole, die eine lange Geschichte hat, bis zurück ins 19. Jahrhundert reicht als sozusagen Ideengeschichte oder Motiv, aber die in den nach 90er Jahren unterschiedliche Konjunkturen erlebt hat, ist etwas, was systematisch aufgegriffen wird, was ja mit der These verbunden ist, implizit, das, was die Regierung tut, hat nichts mit dem Volk zu tun oder ist im Grunde gegen das Volk. Da ist immer so eine Verrats, diese Regierung ist nicht im Interesse des Volkes, sondern gegen das Interesse des Volkes. Und das mischt sich dann mit einer stärkeren Verankerung auch noch von autoritären, illiberalen, weniger multikulturell geschulten Lebenswelten sozusagen. Ne? Die Migrationsgeschichte Ostdeutschlands ist eine sehr anders gelagerte als Westdeutschlands, mit einer nicht hinreichend aufgearbeiteten NS-Geschichte, wo der Nationalsozialismus eben nicht als Problem einer gesamten Gesellschaft, sondern eines wirtschaftlichen Systems, das Kapitalismus, interpretiert worden ist. Das zieht sich, glaube ich, bis heute durch, dass nicht hinreichend klar ist, was das Problem ist mit einem nationalen Sozialismus oder einem sozialistischen Nationalismus. Das vertritt die AfD, es vertreten auch Linkspopulisten. Und das ist weniger anstößig in Ostdeutschland aus den Runden, die ich jetzt angedeutet habe. Und das ist also sowieso, es gibt keine dann einfachen Erklärungen, aber es lohnt sich, glaube ich, und die sozialwissenschaftlichen Kollegen, mit denen ich spreche, die bestätigen das auch, dass es wirklich ihnen selber auch entgegenspringt. Es gibt nach wie vor, ich zitiere die Studien auch, eine größere Unterstützung für Volksabstimmungen, für plebiszitäre Elemente, auch die Annahme, ein größeres Institutionen, Misstrauen in Ostdeutschland. Diese Dinge, die setzen sich fort. Und auf der Ebene, finde ich, sollte die Auseinandersetzung auch stattfinden und die Analyse in Bezug auf Ostdeutschland, jenseits, dass dieser Landstrich verloren ist oder irgendwie systematisch autoritär und antidemokratisch eingestellt ist, sondern es ist eine Frage dann, was dort unter Demokratie verstanden wird. Und dann kann man in Diskussionen darüber gehen, was eigentlich problematisch an so einem Volksverständnis ist, an so einer der Idee eines einheitlichen Volksinteresses, den übrigens auch andere Parteien bemühen. Das Volk fragt, die Leute auf der Straße fragen sich doch, wie viele Plätze beim Zahnarzt durch Geflüchtete eingenommen werden. Da steckt die gleiche hochproblematische im Grunde Unterminierung der repräsentativen Demokratie in, die davon ausgeht, dass die Gesellschaft eine hochdifferenzierte, in sehr, sehr viele Gruppen und Interessen zerfallende, dennoch Einheit ist, in der es gerade darauf ankommt, diese Vielstimmigkeit und diese Widersprüchlichkeit irgendwie ohne Gewalt zu meistern und im Alltag zu bewältigen.
Historikerinnen und Historiker reagieren oft reserviert, wenn man von ihnen sozusagen Lösungsvorschläge hören will für politische und gesellschaftliche Probleme. Ich möchte zum Abschluss trotzdem über eine Sache mit Ihnen kurz reden, und zwar angesichts dessen, was Sie gerade skizziert haben, dem Anspruch der AfD, das wahre Volk zu vertreten, aber auch Unzufriedenheit mit dem politischen System, die weit über die AfD-Wählerschaft hinausgeht, wird ja gerade wieder darüber diskutiert, wie man das politische System, die repräsentative Demokratie verändern kann, möglicherweise durch andere Elemente ergänzen kann, sei es plebiszitäre Elemente, aber auch so etwas wie Bürgerräte. Meine Frage wäre, wie begründet ist der Optimismus, dass sich durch eine Änderung der Verfahren etwas ändert? Denn man muss ja die Möglichkeit zumindest in Betracht ziehen, dass die Menschen die AfD durchaus auch deshalb wählen, weil sie ihre politischen Überzeugungen da am ehesten repräsentiert finden. Das heißt, wenn man die Verfahren ändert, müsste man nicht dann damit rechnen, dass zum Beispiel, sagen wir mal, migrationsfeindliche Haltungen unmittelbar Niederschlag finden in politischen Entscheidungen.
Ja, sicher, da würde ich Ihnen zustimmen. Ich hätte da auch Bedenken. Die Frage ist, inwieweit man überhaupt Verfahren verändert in der aktuellen Diskussion, zum Beispiel über Bürgerräte, weil die bisher so angelegt sind, dass sie nicht wirklich die Verfahren der parlamentarischen Demokratie maßgeblich beeinflussen, was ja zugleich auch eine ihrer Beschränkungen ist. Ich glaube, wenn man demokratiepolitisch experimentiert, sollte man Vorschläge machen, die nicht nur simulativ wirken. Das will ich dem nicht unterstellen, was derzeit versucht wird. Da gibt es sehr viele gute Absichten. Die Bürgerratsbeschlüsse sollen irgendwie einfließen in die parlamentarische Diskussion. Das ist sicher nicht völlig belanglos. Aber es ist noch nicht so, dass irgendjemand vorschlägt, dass man das Gesetzgebungsverfahren fundamental verändert, indem man so einen Aspekt der anderen Bürgerbeteiligung, es gibt ja Bürger, die Bürger sind beteiligt über die Parteien, die sie wählen, aber einer anderen, ergänzenden, wie das damals oft hieß. Insofern, ich würde den Fokus auf die Frage richten, warum funktioniert die repräsentative Demokratie nicht mehr so gut? Warum ist die Idee einer Repräsentation, einer Professionalisierung auch von Politik, wo man lange Zeit die Notwendigkeit akzeptiert hat, dass es auch notwendig ist, professionelle Politikerinnen und Politiker zu haben, weil die Dinge komplex sind und kompliziert sind und Zeit bedürfen. Warum hat diese, und es gibt eine lange Tradition der Parteien Demokratiekritik und der Verdrossenheit in diese Richtung, aber eigentlich haben wir uns dieser nie richtig ernsthaft angenommen. Und wenn man über die Lösungen, ich bin auch keine Vertreterin von der Vorstellung, dass es einfache Lösungen gibt oder überhaupt Lösungen in dem Sinne geben kann, denn die Demokratie ist eben nichts, was irgendwie feststeht. Es gibt eine Ordnung, die ist festgeschrieben. Ich habe auch großes Vertrauen in die Institutionen der demokratischen Ordnung, die in der Bundesrepublik existieren, aber sie muss doch dennoch Tag für Tag verhandelt, ausgehandelt, gestärkt, verteidigt werden und weitergedacht werden. Da bin ich ganz bei den Reformvorschlägen, bei denen die Sie in die Diskussion bringen. Aber die eigentliche Frage, wie Beteiligung in den bestehenden Verfahren, wenn wir sie nicht ändern, verfassungsrechtlich, erhöht werden kann, damit Leute, die Dinge behaupten, die AfD behauptet, weniger Zuschwung bekommen, weil Wählerinnen und Wähler weniger Grund haben, ihnen zuzustimmen, sondern auf anderem Wege sehen, dass ihre Interessen vertreten werden. Darüber wird zu wenig gesprochen, wenn in kommunalpolitischen Räumen das, was Kommunalpolitik möglich machen kann, maßgeblich davon abhängt, wie viel Gewerbesteuer eine Kommune einnimmt. Und diese in Ostdeutschland oder anderen Regionen Deutschlands, wo wenig Industrie ansässig ist, strukturell sehr gering ist, dann müsste man da über einen Ausgleich nachdenken. Wenn Parteien in Ostdeutschland jenseits der AfD strukturell weniger Mitglieder haben und sie noch verlieren und überhaupt nicht die Möglichkeit haben, ihre Programme dort vorzustellen, weil sie in den Fußgängerzonen kein Personal haben, die überhaupt Stände aufbauen können, dann muss man darüber nachdenken, wie man das den sozusagen Parteienengagement erleichtert, die Hürden abbaut, die Skepsis abbaut, glaube ich. Also ich bin eher dann in dem Sinne konservativ, weil ich denke, dass die repräsentative Demokratie die bestmögliche, bisher erdachte und praktizierte Form ist. Und wenn man sie retten möchte, wenn man sie verteidigen möchte und diesem populistischen Ansturm irgendwie entziehen möchte, dann muss man unter Beweis stellen und auch auf neue Weise, glaube ich, unter Beweis stellen, dass sie die bestmögliche bisher ist, die erdacht und praktiziert worden ist. Und darauf würde ich die Diskussion eher lenken und vor allen Dingen Demokratie als kommunales Geschehen stärker in den Blick nehmen, auch eine kommunale Medienstruktur, die dafür notwendig, die essentiell notwendig ist, um den Leuten in dem Nahraum, in dem sie Politik erfahren, weil sie sie unmittelbar betrifft, rational verhandelt werden kann noch. All die Dinge gehen ja auch verloren infolge der veränderten Öffentlichkeitsstruktur. Also da hängen sehr viele größere Fragen dran, aber auch oft sehr viele sehr konkrete. Vielleicht um noch ein Beispiel zu nennen, ich war in Dresden eingeladen bei der Friedrich-Ebert-Stiftung zu einer Veranstaltung. Und das Spannendste manchmal in diesen Einladungen sind die Gespräche, die man mit den Menschen, die dort aktiv sind, vor Ort haben kann. Und da erfahre ich, dass die schon seit längerer Zeit in den Raum um Dresden herum mit Veranstaltungen gar nicht mehr kommen, aus ganz praktischen Gründen. Sie kriegen keine öffentlichen Räume mehr dort, weil die lokale AfD-geleitete Politik das einfach unmöglich macht, dass sie dort öffentliche Gemeinderäume zum Beispiel nutzen. Ganz praktisch.
Krass, ne?
Und das überhaupt zu diskutieren, das überhaupt, mich hat das nicht überrascht, aber mich hat es natürlich schockiert, dass es in dem Maße an den praktischen Bedingungen für politische Bildungsarbeit mangelt. Einer der vielen demokratischen Parteienstiftungen ist nicht nur ein Problem dieser Stiftung, sondern sollte eigentlich ein Problem der Bundespolitik sein, der Landespolitik und der Kommunalpolitik. Und wenn die Kommunalpolitik dort ausfällt, weil sie AfD-geleitet ist, in dem Sinne ausfällt, in Anführungsstrichen, ist es ein Problem. Sollte man das auf landespolitischer Ebene diskutieren und gerade auch auf Bundesebene, weil es dann um Unterstützung, da geht es um Rahmenbedingungen, die nicht mehr da sind, Räume, in denen öffentlich über Politik und die Dinge, die uns alle angehen, diskutiert werden kann, sind da systematisch beschränkt. Und in dem Sinne, glaube ich, ist es wichtig, die praktischen Rahmenbedingungen, was Politik ermöglicht und politischen Diskurs ermöglicht, stärker sich anzuschauen, anstatt diesen Diskurs ausschließlich zur Frage zu führen, wie rassistisch und autoritär und potenziell faschistisch sind diese Bewegungen und ihre Anhängerschaft. Ich glaube, das muss man sich ernsthaft anschauen, aber damit, das reicht nicht, es ist im Grunde zu bequem.
Ja, ganz zum Schluss möchte ich Sie noch fragen, welches Sachbuch Sie denn in letzter Zeit besonders gerne gelesen haben und welches Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen würden.
Ja, ich habe mit großem Gewinn, ich muss auch zugeben, ich bin noch nicht ganz durch das Buch. Das Buch Migration, 22 populäre Mythen und was wirklich hinter ihnen steckt von Heinde Haas. Im Fischer Verlag dieses Jahr erschienen, gelesen. Es ist gerade erschienen, glaube ich, vor wenigen Monaten. Und es hat im Grunde, es teilt, Heinde Haas ist Migrationsforscher, Soziologe, jetzt in Amsterdam wieder, niederländischer Herkunft, hat lange in Oxford gearbeitet und ist jetzt wieder in den Niederlanden, in Amsterdam und hat sich jahrzehntelang mit Klimafragen, mit Umweltgeografie, aber auch mit Migration beschäftigt. Und das Buch, wie das der Titel sagt, widmet sich diesem in unserer politischen Auseinandersetzung auch nicht erst seit heute, sondern im Grunde seit dem Ende des Kalten Krieges zentralen Frage der Migration und zeigt aufgrund von vorhandenen Forschungen, hat sich also mit den populärsten Thesen oder auch Mythen dann zur Frage der Migration. Also gibt es zum Beispiel eine riesen Migrationswelle infolge von Bürgerkriegen, Klimakatastrophe? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Kriminalität und Migration? Nehmen die Migrantinnen und Migranten armen Menschen im Land die Wohnungen weg? Gibt es einen Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Aufstieg und Migrationshintergrund? Aber dann auch hilft Entwicklungshilfe, Migration zu stoppen. Also es geht auch nicht nur gegen sozusagen die rechtsverhandelten Mythen und Thesen vor, sondern auch die auf dem linken Spektrum und ordnet allgemein ein und sichtet sozusagen das, was wir, das ist für Wissenschaftlerinnen dann spannend, weil er tatsächlich wie so eine Art Meta-Analyse macht. Also er hat eigene Forschung dazu gemacht, aber er sichtet zu diesen Fragen, die ich gerade so beispielhaft genannt habe, das, was es an Wissen gibt. Was ist da eigentlich der Wissensstand dazu? Und es ist erstaunlich, dass im Grunde alles, was ich gerade gesagt habe, wo wir dazu neigen, diesen Zusammenhang sehr eng zu sehen und Migration als die Herrin aller Probleme für die einen und für die anderen als die Lösung aller Probleme, also auch die Frage der Arbeitskräfte und so weiter, dem entzieht er sich vollkommen mit dem, was er darstellt. Und es ist ein großer Appell, gerade an Politik, das zur Kenntnis zu nehmen, also diese erforschten, belegten Zusammenhänge sich anzuschauen und diese Diskussion um Migration auf eine ganz andere Art und Weise zu führen und sie nicht als, sie lässt sich eben hervorragend mobilisieren für die Polarisierung von Standpunkten, für die Mobilisierung von Anhängern. Menschen lassen sich in Gruppen sortieren und denken auch gerne in Gruppen und es ist eine naheliegende politische Strategie, aber jeder, der aufgeklärte, gute, moderate Politik machen möchte, sollte das Buch lesen. Finde ich, ist ein sehr wichtiger Beitrag zur Versachlichung der Debatte, in der wir heute stehen und die mit der Frage der Migration eigentlich überhaupt nicht hinreichend adressiert ist, sondern dass die Probleme, die wir haben, sind nicht zentral auf Migration zurückzuführen.
Das klingt nach einem spannenden und wichtigen Buch. Frau Morina, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich bin gespannt auf weitere Forschungen von Ihnen und wünsche Ihnen vor allen Dingen viel Glück für Ihren Forschungsaufenthalt in den USA.
Herzlichen Dank.
Das war Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.